Herzlich willkommen zur letzten Präsentation vor der Mittagspause. Wir hören etwas über klimaanpassungsrelevante Vegetationsindikatoren mithilfe von Sentinel-2-Zeitreihen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin wirklich sehr froh, heute hier sein zu können. Und möchte euch in den nächsten 20 Minuten so ein bisschen die Arbeit von mir und auch meinen Kollegen vorstellen von den letzten Monaten beziehungsweise fast schon Jahren, wo es darum geht, Vegetationsindikatoren herzuleiten mithilfe von Sentinel-2, also mithilfe von Satellitendaten. Wir hatten wer vor uns schon bei dem Vortrag dabei war, von Christoph, glaube ich, kurz gezeigt, wie Satellitendaten quasi für die visuelle Anwendung verwendet werden können. Hier ist es jetzt mehr, was kann man noch aus Satellitendaten gewinnen und wofür braucht man das überhaupt? Vortrag habe ich gegliedert in kurze Einleitung, dann gehe ich auf die Methodik ein. Dritter Teil wird dann die Generalisierung dieses KI-Modells sein und am Ende gibt es noch einen kurzen Ausblick, um wie man das weiterverwenden kann. Genau. Zur Einleitung, mein Name ist Benjamin Stöckig, ich arbeite für Luftbild-Umweltplanung, Planungsbüro in Potsdam. Kleines Unternehmen, schon über 20 Jahre gibt es uns oder über 25 Jahre sogar. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Themenfeldern und haben neben unseren operationellen Projekten auch ganz viele Forschungsprojekte, wo wir auch an Methoden rumtüfteln, entwickeln und die auch gern zur Verfügung stellen frei. Genau, soweit dazu. So, wozu brauchen wir jetzt diese Vegetationsindikatoren überhaupt? Wir wollen Vegetation quasi messbar machen und zwar für Monitoring. Also wir wollen zum Beispiel Baumbestand. Wie viele Bäume gibt es in Gesamtdeutschland? Wir wollen den aktuellen Zustand erheben und wir wollen natürlich wissen, wie entwickelt sich das? Also wie hat sich vielleicht der Baumbestand in der Gesamtdeutschland über die letzten Jahre entwickelt? Und wofür brauchen wir dieses Monitoring? Es gibt unterschiedliche Anwendungsfelder. Zwei, die ich nennen will, ist, es gibt so eine EU-Wiederherstellungsverordnung, die wurde Mitte letzten Jahres erlassen, wo Deutschland halt so Berichtspflichten hat. Also Deutschland muss Bericht erstatten, wie der Zustand ist von bestimmten Ökosystemen in Bezug auf Biodiversität und Klimaschutz. Es geht um sowas wie städtische Gebiete, Böden als Kohlenstoffspeicher, es geht um Wiedervernässung von Mooren und so weiter und so fort. Und genau, da haben wir halt quasi eine Berichtspflicht gegenüber der EU und um quasi diese Werte sich herzuleiten, kann man Fernerkundungsdaten nehmen. Hier war jetzt nochmal ein spezielles Gebiet, zwar für das städtische Gebiet ist es so, dass bis 2030 quasi kein Nettoverlust städtischer Grünfläche verzeichnet werden darf und Baumbedeckung im Vergleich zu 2024. Und ab 2031 soll ein zunehmender Trend vorhanden sein von diesen Indikatoren. Inspektion aller 6 Jahre. Genau. Jetzt ist die Frage, das hatte ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen, wie können wir uns diese Werte sozusagen herleiten? Wir können Fernerkundungsdaten nehmen, also Satellitendaten oder Luftbilddaten. Ich denke, Sie haben alle davon oder ihr habt alle davon schon mal gehört. Satellitendaten wurden vorhin schon kurz vorgestellt. Da gibt es frei verfügbare Satellitendaten wie Landsat und Sentinel-2. Sieht man, die haben eine räumliche Auflösung von 60 Meter bis hin zu 10 Meter. Also das bedeutet, ein Pixel hat eine Größe von bis zu 10 mal 10 Meter. Genau, da sieht man schon, hier sind ziemlich wenige Informationen vorhanden, gerade im städtischen Gebiet. Wenn man mit Sentinel-2 schaut, bei 10 Meter Pixelauflösung, da ist schon ein bisschen mehr zu sehen. Sieht man schon ein paar mehr Strukturen und kann erkennen, wo irgendwo Gebäude stehen. Aber man kennt natürlich auch die hochaufgelösten Rasterdaten, wie zum Beispiel von Luftbildern oder Drohnenbildern, wie man hier rechts sehen kann. Da geht es dann sehr ins Detail. Das sind dann Auflösungen vom in Zentimeterbereich bis zu 5 Zentimeter. Genau. Und wenn man jetzt beurteilen will, wo ist städtische Grünfläche oder wo ist baumüberschirmte Fläche, dann denkt man natürlich, nehmen wir auf jeden Fall die Luftbilder, weil hier sieht man am meisten, hier kann man am meisten sehen, wo sind genau Grünflächen und wo nicht. Also warum sollen wir überhaupt diese Satellitendaten nehmen? Einfacher Grund, diese Luftbilddaten sind erstens eine riesige Datenmenge, wenn wir das für Gesamtdeutschland auswerten wollen. Und zum Zweiten werden diese Daten halt nur alle ein paar Jahre aufgenommen und sind teilweise nur frei verfügbar innerhalb von Deutschland. Bei Satellitendaten ist es so, dass wir, wurde vor uns auch schon erwähnt, dass eine Sentinel-2-Aufnahme zum Beispiel im wöchentlichen Takt, also wöchentlich aufgenommen wird. Wir haben sozusagen die gesamte Welt etwa wöchentlich erfasst, unabhängig von jetzt Wolkenbedeckung. Und können diese hohe zeitliche Information, diese hohe zeitliche Auflösung, können wir sozusagen nehmen, um uns diese Vegetationsindikatoren herzuleiten. Außerdem gibt es noch ganz viel weitere Informationen rein spektral gesehen. Das bedeutet, wenn man auf Luftbilder schaut, sieht man natürlich diese typischen visuellen Farben, so RGB. Bei Satellitendaten gibt es noch ganz viel weitere Informationen zu kurzwelligen Infrarot, Nahinfrarot, die noch mehr Informationen geben, zum Beispiel zum Blattwassergehalt. Also steckt schon, außer jetzt diese geringere räumliche Auflösung, steckt schon noch viel mehr Information noch in den Satellitendaten als zum Beispiel teilweise in den Luftbildern. Genau, jetzt aber die Frage, jetzt haben wir diese Bilder. Wie kommen wir jetzt von diesen Bildern, von diesen Bilddateien hin zu Indikatoren, zu direkten Messgrößen? Also wo ist städtische Fläche, städtische Grünfläche oder wo sind überschirmte Flächen? Da komme ich zur Methodik, und zwar verwenden wir dafür KI-Algorithmen, besser gesagt Deep Learning-Algorithmen. Da will ich auf zwei so ganz leicht ein bisschen genauer eingehen. Es gibt Convolutional Neural Networks, das sind CNN-Modelle, die können quasi diese Farbdaten verarbeiten, aber nicht nur den reinen Farbwert, sondern sie berücksichtigen quasi auch die räumlichen Strukturen. Das bedeutet, für den Pixel kann vorhergesagt werden, du bist jetzt ein Baum, nicht nur weil du grün bist, sondern auch weil die umgebenden räumlichen Strukturen darauf hindeuten, dass es halt ein Baum ist. Also so wie wir als Menschen quasi auch Bilder klassifizieren oder erkennen. Dann gibt es Transformer-Modelle. Die Transformer-Modelle können was Ähnliches wie diese CNN-Modelle, aber die sind ursprünglich dafür ausgelegt, sequentielle Daten zu verarbeiten. Genau, also sind dafür quasi sehr gut geeignet, um so Satellitenzeitreihen, spektrale Zeitreihen zu analysieren. Diese beiden Modelle haben wir jetzt entwickelt oder aufgesetzt oder umgewandelt, dass sie halt mit Fernerkundungsdaten verwendbar sind und dass wir das für unsere Fragestellungen anwenden können. Genau, jetzt aber weg von der Theorie hin zur Praxis. Was kann das Modell jetzt? Das eine Modell von uns ist so ein UNET-Modell, das sieht man hier, das ist so ein CNN-Modell. Dem kann man jetzt geben ein Luftbild und man kann Höhendaten geben, die aus so einer Laserscan-Befliegung erhoben wurden. Und was das Modell macht, ist, dass es quasi die ganzen Gebäude aus dem Höhenmodell hier alle rausfiltert und dass wir am Ende quasi eine Vegetationshöhenraster haben. Also einfach nur ein Raster, was eine Aussage gibt, wo ist welche Vegetation und wie hoch ist die. Und dieses Raster ist natürlich dann super hilfreich, weil dann könnten wir jetzt sagen, okay, überall da, wo eine gewisse Vegetationshöhe ist, das ist städtische Grünfläche, oder da, wo die Vegetationshöhe über 2 Meter hoch ist, das ist vielleicht eine baumüberschirmte Fläche. Genau, das haben wir aufgesetzt und haben das auch für mehrere Städte innerhalb von Deutschland, haben wir das Modell angewandt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wir brauchen eine Aussage für Gesamtdeutschland. Und wie man jetzt hier links sehen kann, wir haben das schon für so um die 20 oder 30 Städte angewandt, war ein ganz schöner hoher Zeitaufwand und wie man sieht, wir haben noch nicht mal im Ansatz Gesamtdeutschland damit erfasst. Deswegen haben wir uns was anderes einfallen lassen. Wir kombinieren quasi mit den Luftbildern zusammen die Satellitendaten, insofern, dass wir hochaufgelöst uns diese Vegetationshöhenraster herleiten und diese hochaufgelösten Vegetationshöhenraster bringen wir dann auf die Satellitenebene und trainieren damit unser Modell, was sozusagen nur anhand von Satellitenzeitreihen Indikatoren vorhersagt und können somit diese Indikatoren in die Fläche bringen. Also wir können Gesamtdeutschland damit vorhersagen und wir können den jeweiligen Zeitpunkt vorhersagen, also jahresspezifisch. Genau, soweit dazu. Hier nochmal eine kurze visuelle Darstellung, wie das Ganze aussieht. So sieht zum Beispiel eine Sentinel-2-Zeitreihe aus. Also was man jetzt hier sieht in diesen ganzen Farben, sind die unterschiedlichen spektralen Informationen, die der Satellitensensor aufzeichnet. Das ist jetzt von einem Pixel, von einem Laubbaum. Und wie man sieht, hier gibt es schon so phänologische Muster. Da sieht man ganz klar, dass im Sommer geht hier dieser Wert nach oben, im Winter geht es nach unten. Das hängt mit dem Blattfall von Laubbäumen zusammen. Und gerade diese Bänder hier, die sind halt sehr sensitiv auf so Chlorophyll, also genau auf die Vegetation, auf die Blätter. Und genau solche Muster hat man dann innerhalb so einer Satellitenzeitreihe. Und anhand dieser Muster, anhand dieser 3-Jahres-Zeitreihe, kann jetzt ein KI-Modell sagen, okay, du bist eine städtische Grünfläche oder du hast so und so viel Grünvolumen oder innerhalb dieses Sentinel-2-Pixels ist so und so viel Prozent beschirmt. So, jetzt kommen wir zur Generalisierung. Warum ist Generalisierung so wichtig? Ganz einfach, und zwar, wie gerade schon erläutert, wir haben diese hochaufgelöste Luftbildreferenzbasis und wollen das jetzt in die Fläche bringen. Also wir trainieren quasi unser KI-Modell mit den einzelnen sehr genauen Referenzdaten, und Modelle neigen halt dazu, sehr gut die Orte vorherzusagen, die sie halt schon mal gesehen haben, wie zum Beispiel hier die Städte, aber halt etwas schlechter zu performen auf anderen Gebieten. Das wollen wir natürlich nicht, weil wenn wir für Gesamtdeutschland eine Vorhersage tätigen wollen und da auch einen validen Wert rausbekommen wollen, wollen wir jetzt nicht, dass nur weil das Modell nie irgendwelche Daten gesehen hat von der Küste hier oder von Schleswig-Holstein, dass es halt super schlecht hier performt und dass wir halt die Modellergebnisse davon eigentlich gar nicht verwenden können. Oder wenn unsere Referenzdaten alle hier von Jahr 2018 bis 2022 sind und wir wollen zum Beispiel das Grünvolumen oder den Beschirmungsgrad für 2024 vorhersagen, wollen wir nicht, nur weil die Gegebenheiten innerhalb dieses Jahres unterschiedlich sind, dass das Modell dann von der Genauigkeit einstürzt. Genau, diese Generalisierung, da bin ich jetzt gerade schon ein bisschen näher drauf eingegangen. Warum brauchen wir die Generalisierung oder warum performt das Modell auf unterschiedlichen räumlichen Gebieten oder unterschiedlichen Jahren unterschiedlich gut? Das liegt daran, dass dieses Satelliten, dieses spektrale Signal, wird halt beeinflusst von ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und ein zentraler Faktor ist halt meteorologischer Einfluss. Das bedeutet, wenn ein sehr dürres Jahr ist oder ein sehr feuchtes Jahr ist, dann spiegelt sich das halt in diesem spektralen Signal wieder. Bei einem sehr dürren Jahr zum Beispiel ist es vielleicht etwas schwächer hier, dieses Signal, bei einem sehr feuchten Jahr ein bisschen intensiver und so weiter. Und das, genau wie ich schon gerade gesagt, beeinflusst das halt den Beginn, Ende und Intensität von Vegetationsperiode. Das hat einen Einfluss auf das Signal, und das müssen wir dem Modell, müssen wir irgendwie dabei helfen, dass es halt das versteht, diesen Zusammenhang. Da haben wir jetzt ganz viel, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, haben wir unterschiedliche Techniken angewandt, damit das Modell besser generalisiert. Unter anderem haben wir, normalerweise gibt man dem Modell eine kalendarische Zeit und die Spektralwerte. Wir haben denen jetzt eine thermale Zeit gegeben, was sozusagen die aufsummierte Temperatur innerhalb des Zeitpunktes des Jahres ist. Und das korreliert halt viel besser mit dem spektralen Signal. Und wir haben noch so Data Augmentations angewandt. Wie gesagt, will ich nicht ins Detail gehen, aber das ist so die Theorie dahinter, was helfen soll für das Modell, dass es halt besser diese unterschiedlichen Spektralkurven versteht. Genau, dann haben wir Untersuchungen dazu gemacht, und man hat dann gesehen, dass wenn man jetzt hier von diesem ganzen Pot an Referenzdaten, wenn man jetzt eine Stadt mal weglässt und dann validiert man das Modell sozusagen mit dieser komplett unabhängigen Stadt, dass das Modell halt von der Genauigkeit, also hier R-Quadratwert ist quasi ein Maß für die Modellgüte, 0 ist schlecht, 1 ist eine sehr gute Modellgüte. Man sieht halt, dass das Modell ziemlich einstürzt, je nach Distanz zur nächstgelegenen Referenz. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir Berlin weglassen und dann mit Berlin das Modell validieren, dass die Genauigkeit gar nicht so sehr einstürzt. Das liegt daran, weil das Modell natürlich trotzdem schon Daten gesehen hat von Potsdam, und Potsdam genau neben Berlin liegt. Also es hat schon mal diese räumlichen, die räumlichen Eigenschaften gesehen. Andersrum bei Dresden zum Beispiel, wenn wir Dresden komplett weglassen und das Modell damit validieren, stürzt das Modell halt ziemlich ab, weil es halt ziemlich abisoliert für sich ist, hier im Osten von Deutschland, und die Gegebenheiten da unterschiedlich sind, gerade die meteorologischen Gegebenheiten auch, und dadurch ein stark unterschiedliches spektrales Signal vorhanden ist. Mit unseren Generalisierungstechniken sieht man allerdings aber ganz gut, dass diese Generalisierung halt besser wurde, dass das Modell besser performt, trotz dieser unabhängigen Validierung, was auch unser Ziel war und was sozusagen für eine bessere, für ein robusteres Modell steht. Dasselbe haben wir nochmal gemacht für die zeitliche Generalisierung. Wir haben sozusagen Jahre weggelassen und dann damit validiert. Wurde auch alles in allem besser, Modell stürzt nicht so sehr ein für ein unabhängiges Jahr, kann sozusagen für unabhängige Jahre oder für andere Jahre verwendet werden. Genau, soweit kurz dazu. Jetzt kommen wir noch kurz zum Ausblick und was sind weiterführende Analysen, die wir mit diesen Vegetationsindikatoren jetzt machen können. Was wir jetzt haben, ist, wir haben sozusagen für zum Beispiel Grünindikatoren, die ich am Anfang kurz gesagt hatte, also Grünvolumen oder Beschirmungsgrad, haben wir den aktuellen Zustand der Indikatoren. Und weil wir so ein schönes zeitlich generalisiertes Modell haben, können wir auch die Entwicklung von den Indikatoren beurteilen. Was wir allerdings nicht haben, ist, gerade in Bezug auf diese Wiederherstellungsverordnungen oder so, die geben ja gewisse Ziele vor. Also wir wollen was erreichen bis zu einem gewissen Jahr. Und da ist jetzt die Frage, wo sind Potenzialflächen, also wo können wir jetzt Maßnahmen vornehmen? Wo können wir zum Beispiel neue Bäume pflanzen, um halt diesen Zielwert zu erreichen? Genau. Und um diese Potenzialflächen ausfindig zu machen, können wir jetzt die Indikatoren verwenden. Zwei hatte ich gerade schon vorgestellt, das ist der Beschirmungsgrad und das ist das Grünvolumen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Indikatoren, die wir für Deutschland mithilfe von Satellitensensoren ableiten. Sowas wie Versiegelung, also wo ist versiegelte Fläche, wo ist keine versiegelte Fläche, wie ist die Bodenfeuchte, die Oberflächentemperatur. Baumarten können hergeleitet werden mit diesen spektralen Signalen. Biotoptypen, Vegetationsvitalität und so weiter und so fort. Aber wir brauchen natürlich auch noch sowas wie Raumwiderstände, weil man kann jetzt natürlich keinen Baum irgendwo hinpflanzen, wo jetzt gerade ein Fluss ist. Wir können den Fluss nicht einfach wegnehmen und da einen Baum hinpflanzen. Deswegen gibt es sowas wie Raumwiderstände und es gibt natürlich Kosten für Maßnahmen. Und das alles zusammen, mit dem allen zusammen, können wir dann wieder ein KI-Modell verwenden, was sozusagen diesen Ausgangszustand, also die Indikatoren, für uns so optimiert, dass wir rausbekommen, ah, okay, die Fläche ist sehr gut dafür geeignet, weil die Kosten sind da sehr gering, die Raumwiderstände sind gering, der Konflikt mit anderen Zielvorgaben ist gering und so weiter. Genau. Neben dieser Analyse von Potenzialflächen können wir diese Indikatoren auch noch einbetten in höher übergeordnete Indikatoren sozusagen, wie zum Beispiel so einen Hitzebelastungsindex. Wir können diese Indikatoren verknüpfen, also mit soziodemografischen Daten. Das bedeutet, wir haben eine Exposition, also einen äußeren Einfluss. Das ist zum Beispiel die Oberflächentemperatur, die mit Landsat-Daten hergeleitet werden kann. Wir haben die Sensitivität von einer gewissen Domain oder von einer Umgebung. Das bedeutet, wie versiegelt ist eine Stadt oder wie viel Grünvolumen hat eine Stadt. Und dann haben wir aber auch noch die menschliche Sensitivität, also wie hoch ist die Populationsdichte oder wie hoch ist die Anzahl von junger Bevölkerung oder alter Bevölkerung. Und wenn man das alles zusammenbringt, kommt man auf so Hitzebetroffenheitsindex, kann man sich herleiten und kann das dann für zum Beispiel einzelne Teile von der Stadt darstellen. Also welche Gebiete innerhalb von der Stadt sind halt stark von Hitze betroffen und wo können dann vielleicht Maßnahmen durchgeführt werden. Genau, das war es soweit. Vielen Dank. Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass die Indikatoren, die sind an sich frei zur Verfügung und dann nicht kommerzieller Nutzung. Der Code für dieses Unit oder für die Zeitreihenklassifikation ist auch unter einer General Public License steht zur Verfügung. Und ja, ich freue mich sehr über Fragen nach dem Vortrag oder jetzt oder direkt im Anschluss von der ganzen Veranstaltung. Kommen Sie gerne auf mich zu. Genau, ansonsten vielleicht noch kurz zwei Referenzen, weil das hatte ich vergessen, den Vortrag mit aufzunehmen. Hauptsächlich diese ganze Methodik wurde halt entwickelt innerhalb von einem Forschungsprojekt, Urban Green Eye heißt das, und unsere ganzen Analysen, gerade die Satellitenanalysen, basieren auf dem Force Data Cube von David Franz von der Universität Trier, hergeleitet und auch gewartet. Ohne das Projekt und ohne die Unterstützung von David Franz wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich komme auch mal ein bisschen rüber zu dir, damit die Kameraleute nicht so schwenken müssen. Ich kann jetzt schon mal verraten, es gibt sehr viele Fragen. Ich weiß nicht, ob ich alle stellen kann oder ob wir alle stellen können. Ich werde das mal so ein bisschen nach Gewichtung nachgehen. Und zwar, woher kommen die Referenzdaten für die Validierung?
Genau, die Referenzdaten, die kommen von Luftbildbefliegungen von einzelnen Kommunen. Also wir haben innerhalb des Projekts Urban Green Eye haben wir ganz viele Partnerkommunen, Partnerstädte, die uns ihre Luftbilddaten bereitgestellt haben. Und anhand dieser Luftbilder und der Höhendaten haben wir uns, oder es ist jetzt eher die Frage, welche Referenzdaten sind gemeint, aber wenn jetzt gemeint wird diese Referenzdaten, also diese hochaufgelösten Luftbilder, mit denen wir uns diese Vegetationshöhenraster hergeleitet haben, dann ist es genau das, genau. Also von unseren Partnerkommunen, von den Partnerstädten und teilweise in Deutschland sind ja, oder größtenteils sogar in Deutschland, sind ja auch Luftbilder und Höhendaten frei zur Verfügung im Internet zum Runterladen.
Ja, genau. Da gibt es auch die eine oder andere Frage, die darauf abspielt. Aber erstmal, mit welchen Ground-TÜV-Daten habt ihr die Wälder validiert?
Die Wälder validiert, was genau? Ja, vielleicht kann man das ein bisschen spezifizieren, weil die Frage ist jetzt, was genau, also unsere Referenz für die Satellitenmethoden sind ja sozusagen die sehr hoch aufgelösten Vegetationshöhenraster, die man hier sehen kann. Also einfach Rasterdaten, die halt eine Aussage geben über die Vegetationshöhe. Und diese Vegetationshöhe, die ist ja direkt aus Höhenmessungen von Laserscan-Befliegungen. Und das sind quasi unsere Referenzdaten. Jetzt ist vielleicht gemeint, die Referenzdaten für das Modell, für dieses CNN-Modell, damit das Modell sozusagen hier diese Gebäude rausfiltern kann aus diesem Höhenmodell. Eventuell ist das gemeint.
Ja, ich lese ja auch nur die Fragen so vor.
Okay, dann kann ich nur sagen, dass wir für zwei Städte haben wir das halt selber regelbasiert gemacht. Also wir haben regelbasiert, haben ganz viele Sachen mit dazu verschnitten. Wir haben ATGIS, DLM verwendet und so weiter und so fort, um halt diese Gebäude möglichst genau rauszufiltern. Das war ziemlich aufwendig. Aber wo wir das dann für zwei Städte hatten, dann hat halt das Modell das selber hinbekommen und konnte uns dann helfen bei der Generierung von Referenzdaten für die Satellitenebene wieder.
Vielen Dank. Habt ihr eure Ergebnisse für die einzelnen Städte veröffentlicht und wenn ja, wo?
Für die einzelnen
Städte? Also die Einzelgebiete, die ihr bisher untersucht habt.
Ach so, ja. Nee, haben wir im Moment noch nicht. Genau, wir sind noch im Überlegen. Also wir wollen natürlich schon viel frei zur Verfügung stellen, gerade auf Satellitenebene unsere Ergebnisse, ob wir jetzt die Referenzdaten, die wir uns jetzt über 2 Jahre zusammengesammelt haben, frei zur Verfügung stellen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Genau, auf jeden Fall müssen wir erstmal abwarten, bis wir jetzt, weil wir sind noch dabei, eine Publikation draus zu machen und die wollen wir auf jeden Fall abwarten, bis die durch ist und danach werden die eventuell zur Verfügung gestellt, aber ich kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Mhm. Ganz passend zu der Folie, die hier auch aktuell auch gerade gezeigt wird, bei der Kombination des Orthofotos und des Geländemodells. Woher kommen die Informationen, was Gebäude ist und was Vegetation?
Genau, das war das, was ich vorhin gesagt hatte. Da haben wir uns für 2 Städte rangetastet, haben ATGIS, DLM-Daten genommen, haben die schon mal drüber gelegt und haben sozusagen Sachen rausgefiltert. Da haben sich natürlich dann noch Fehler eingeschlichen, dass man aus Versehen mal ein bisschen Vegetation mit weggenommen hat und so weiter. Deswegen mussten wir noch andere Daten mit dazu nehmen. Da haben wir zum Beispiel eine eigene Klassifikation auch wieder durchgeführt. Wir haben ein paar Punkte gesetzt auf Gebäude, ein paar Punkte gesetzt auf Vegetation und haben dann eine Klassifikation drüber gesetzt und haben dann eine Regel basiert, sozusagen dieses ATGIS-DLM mit der Klassifikation und mit in WCOS-Daten zum Beispiel für landwirtschaftliche Flächen und Grünflächen haben wir auch noch mit reingenommen und irgendeinen anderen Datensatz teilweise auch, beziehungsweise haben die Kommunen haben manchmal ja auch individuelle Erfassungen von grünen Flächen oder Gebäuden. Und die haben wir dann manchmal dann teilweise auch mit hinzugenommen. Also das war ein ganz schöner Flickenteppich und ganz schön aufwendig auch, das in dem ersten initialen Zustand sozusagen hinzubekommen für die 2 Städte oder 3 Städte. Aber danach hat das Modell für uns sozusagen übernommen.
Vielen Dank. Jetzt kommt eine etwas längere Frage. Gibt es spektrale Bereiche, abgesehen vom nahen Infrarot, die sich als besonders relevant für eine Vielzahl von Indikatoren herausgestellt haben? Oder ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, für welchen Indikator man sich gerade interessiert?
Genau, also auf jeden Fall. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man jetzt hier das sieht, ich weiß nicht, ob das so einleuchtend war, aber jede einzelne Farbe hier ist sozusagen ein eigenes spektrales Signal über diese 3 Jahre. Und es gibt sowas wie kurzwelliges Infrarot, das ist zum Beispiel sehr sensitiv auf das Blattwassergehalt, also gerade wenn es um Vitalität von Vegetationen geht oder auch allgemein einfach nur um Eigenschaften von Vegetationen, also das Grünvolumen oder was auch immer, dann sind solche Werte auf jeden Fall super relevant. Ansonsten gibt es auch noch, wenn man über die Oberflächentemperatur redet, wo ich jetzt nichts zu gesagt hatte, da gibt es besonders, ich finde jetzt die Folie nicht, auf jeden Fall Landsat-Daten haben halt noch einen thermalen Kanal und mit diesem thermalen Kanal kann halt die Oberflächentemperatur abgeleitet werden, was mit Sentinel-2 nicht gemacht werden kann. Genau, also es variiert auf jeden Fall je nach spektraler Information, die bei dem Satellit vorhanden ist.
Wie gesagt, es sind wirklich viele Fragen. Ich würde jetzt noch ein, zwei stellen. Und zwar, kann man irgendwo nachlesen, auf welchen spektralen Eigenschaften eure Indikatoren basieren, so wie jeder sich selbst einen NDVI berechnen kann? Stellt ihr diese Informationen zur Verfügung und wenn ja, wo?
Ja, das ist natürlich die Frage, weil das, was, also wie wir quasi aus diesem spektralen Signal die Indikatoren herleiten, das macht ja für uns das KI-Modell. Also wir geben dem KI-Modell dieses Signal und wir geben ihm dann den Indikator, den wir uns sehr aufwendig hergeleitet haben. Und danach kann das KI-Modell sozusagen diesen Indikator sich selber herleiten. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wie bei einem NDVI, wir rechnen jetzt das grüne Band mit dem roten Band und dem Nahinfrarotband, ist es, glaube ich, rechnet man irgendwie zusammen und leitet sich das her, sondern das macht ja das KI-Modell für uns. Und genau, da wäre jetzt die Frage vielleicht, ob das KI-Modell zur Verfügung steht. Genau, also das KI-Modell an sich, der Algorithmus dafür, steht frei zur Verfügung und die Gewichtungen und das Modell an sich soll auch zur Verfügung gestellt werden, aber wie gesagt, erst nach der Publikation, damit halt nicht dieselbe Publikation angefertigt werden kann. Ja.
Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage stellen und dann aus Zeitgründen schließen. Und zwar, mit welchen Daten und Methoden habt ihr die Raumwiderstände erstellt?
Genau, da kann ich mich eigentlich kurz halten, weil das haben wir noch nicht und da sind wir erst dabei, weil es halt im Moment noch ein Ausblick ist und weiterführende Analyse. Also wir haben das Ganze vor. Es wird ziemlich schwierig wahrscheinlich, sich die gänzlich für Deutschland homogen herzuleiten. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber vielleicht dann bei der nächsten Foskis.
Genau, okay. Alles klar. Ich habe bemerkt, das ist ein sehr spannendes Thema, was auch sehr viel Resonanz verursacht. Ich danke dir. Ich glaube, du bist auch unabhängig von der Foskis auch erreichbar für vielleicht auch Rückfragen.
Deswegen, ja, super gerne, genau. Auch wenn die Methodik oder der Algorithmus, das kann ja auch für ganz viele andere Fragestellungen verwendet werden, dieser KI-Algorithmus, dann gerne auf mich zukommen. Wir sind da eigentlich wirklich sehr frei, auch was den, was die Methodik an sich geht, angeht. Es ist zwar nur der General Public License, also nicht nur der MIT-License, aber das sollte trotzdem, denke ich, einen Mehrwert für die Community bringen. Ja.
Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, guten Hunger, würde ich sagen. Danke.